Folge 3 war Neurophysiologie. Heute ist Konfrontation. Die Skeptiker kommen zu Wort und wir weichen nicht aus. Was bleibt übrig von der AK, wenn die schärfsten Kritiker fertig sind? Hört selbst.
Bevor es jedoch losgeht, die kurze Rückschau auf das, was zuletzt los war.
In Folge 3 hatte Michael 2 methodische Fragen im Gepäck. Es ging um die Reproduzierbarkeit und den Kraftverlauf bei manuellen Muskeltests. Die Antwort war differenziert. Ein einzelner Tester erzeugt ein gut reproduzierbares Kraftprofil, verschiedene Tester hingegen testen oft unterschiedlich. Außerdem ist die Startphase des Kraftanstiegs vulnerabel und erfordert daher besonderes Training. Kein Freifahrtschein, aber auch keine K.O.-Argumente. Denn es gibt Wege, die Qualität zu sichern. Dann kam die Neurophysiologie. Thalamus, Cerebellum, Basalganglien. Alles vernetzt, alles unbewusst. Und Goodharts Spindeltest zeigte, Instabilität lässt sich gezielt erzeugen und wieder auflösen. Der retikulospinale Trakt als Weg über den Stress, Schmerz und vegetative Dysregulation direkt in die Muskelsteuerung eingreifen. Das waren Antworten auf die Plausibilitätsfrage. Welche Einwände haben die Kritiker außerdem? Darum geht es heute.
Kinesiologie? Funktioniert nachgewiesenermaßen einfach nicht.
It is utterly implausible.
Kinesiologie ist Quark, absolute Magerstufe.
There is no good evidence that it works.
Völlig unglaubwürdig.
A pseudo-scientific system of muscle
Die Welt der Alternativmedizin testing. Ist keineswegs das harmlose und unschädliche Unterfangen, für das sie manche halten.
Less than reliable. Es gibt keine stichhaltigen Belege, dass sie wirkt.
Funktioniert einfach nicht.
Utterly implausible.
No good evidence.
Magerstuhl.
Quark.
Unglaubwürdig.
Unbewiesen.
Less than reliable.
Glaubst du, dass sowas wie Kinesiologie verboten gehört?
Starke Worte von Kritikern, zum Teil vernichtend, bis hin zur Suggestivfrage eines der Science Cops nach einem Verbot. Die Fronten stehen. Meist führt sowas zu Grabenkämpfen, bei denen sich die Kontrahenten nicht mehr zuhören.
Als Wissenschaftler und langjährige Praktiker der AK stehen wir auf beiden Seiten zugleich. Damit sind wir die perfekten Vermittler. Wir hören genau hin, was gegen die Arbeit mit dem manuellen Muskeltest nach Goodhart vorgebracht wird und setzen uns damit auseinander.
Und damit begrüßen wir euch sehr herzlich zu Folge 4. Heute geht es also um die Kritiken an der Applied Kinesiology. Wir, die Hosts dieser Podcast-Reihe, sind wieder Frank Bittmann
und Laura Schäfer. Und auch wieder mit dabei sind Claude und Michael mit ihren KI-unterstützten Stimmen, die ihr ja schon aus den vorhergehenden Folgen kennt. Noch ganz kurz ein Spoiler, bevor es losgeht. Wir ändern das Programm unserer Podcast-Reihe. Mehr dazu ganz am Ende.
Jetzt aber los. Alle bereit?
Kann losgehen.
I'm ready.
Let's go!
Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Folge 4. Die Kritik. Was Skeptiker einwenden und wir dazu sagen.
Bei der Recherche zu diesem Thema war ich erstmal weg, begraben unter einer Menge an Material. Da muss man echt aufpassen, sich nicht in Details zu verlieren. Also bin ich in meinen imaginären Hubschrauber gestiegen und habe versucht, einen Überblick zu bekommen. In der Draufsicht zeichneten sich einige besonders exponierte Kritiker ab. Die kommen jetzt zu Wort. Fangen wir an mit Stephen Barrett.
Kapitel 1. Ein pseudowissenschaftliches System der Muskeltestung.
Barretts Satz hat es in sich. Wer ist Stephen Barrett eigentlich?
Stephen Barrett ist Psychiater, Medical Doctor und Gründer von Quackwatch, einer seit 1996 betriebenen Online-Datenbank zu medizinischen Fehlinformationen und fragwürdigen Heilmethoden. Er gilt in den USA als einer der bekanntesten Verbraucherschützer im Gesundheitsbereich.
Also er ist kein Wissenschaftler im engeren Sinne, sondern jemand, der wissenschaftliche Literatur auswertet und für die Öffentlichkeit aufbereitet.
Ja, korrekt. Barrett ist kein Forscher, der eigene Studien publiziert. Er kuratiert und kommentiert vorhandene Evidenz mit dem erklärten Ziel, Patienten vor Scharlatanerie zu schützen.
Und sein Urteil zur Applied Kinesiology?
A pseudoscientific system of muscle testing.
Das ist ein hartes Urteil.
Zu Recht? Zu Unrecht? Oder liegt die Wahrheit wie so oft irgendwo dazwischen?
Ein zentraler Beitrag Barretts zum Thema AK erschien am 28. März 2003 auf seiner Plattform Quackwatch. Den Link findet ihr wieder in den Shownotes.
Übrigens, Quackwatch ist doppeldeutig. Quack heißt einerseits Quark, deswegen ist sein Logo auch eine Ente.
Ach so, du meinst Quark von...
Also nicht Quark, sondern Quark.
Also von einer Ente, die Quark-Quark macht?
Genau,
ah, okay.
Das Entenquaken.
Okay.
Und die Ente hat ein Stethoskop um den Hals, eine Sherlock-Holmes-Mütze und eine große Lupe in der Hand.
Halten Cartoon-Ente, aber übrigens, ich glaube, das ist eher eine Gans und keine Ente.
Ja, der Hals ist tatsächlich länger als
und
bei
sie
der
ist
Ente.
Weiß. Also ich glaube, es ist eine Gans. Aber ja, die Gans oder die Ente hat Hände und eben sieht aus wie Sherlock Holmes. Ist eine kleine Sherlock Holmes-Gans.
Ja, also warum Quark? Das liegt an der eigentlichen und zweiten Bedeutung Quackery, was so viel heißt wie Quacksalberei. Barretts Mission ist es, Quacksalberei zu entlarven.
Finde ich ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Aber gut, was schreibt denn Barrett?
Barrett stützt sich auf genau 4 Studien. Bei 2 davon geht es um Substanztestung. Eine weitere hat zwar auch mit Substanzen zu tun, nämlich mit M&Ms, den Schokolinsen, dort aber verbunden mit einer suggestiven Aussage, die dann auch das Ergebnis beeinflusste. Und dann gab es noch eine Studie, bei der Wirbelsäulensegmente mechanischen Provokationen, sogenannten Challenges, ausgesetzt und die Reaktionen eines Muskels, des Musculus piriformis, erfasst wurden. Alle 4 zeigten keine Übereinstimmung mit den Annahmen der AK.
4 unterschiedliche Studien also? Das war alles?
An Studien, ja. Aber Barrett listet dann noch eine ganze Reihe von Ablegern der AK auf, also Praktiken, die sich auf den Muskeltest nach Goodhart stützen.
Ja, aus dem ursprünglichen Konzept der AK haben sich etliche Derivate entwickelt, die sich dann verselbstständigt haben. Goodhart ging es da buchstäblich wie Goethes Zauberlehrling.
Genau, die Geister, die ich rief, die werde ich nun nicht los. Aber Frank, der Vergleich hinkt ja etwas.
Echt?
Denn Goodhart war ja keinesfalls so naiv wie Goethes Zauberlehrling.
Ja, das stimmt natürlich.
Und er hat scharf beobachtet und etwas Spannendes entdeckt. Und das hat, wie so oft, dann natürlich auch Nachahmer angezogen.
Das stimmt, Laura. Also Goodhart war wirklich alles andere als naiv. Wir haben ja über Hans Böhnke aus erster Hand mitbekommen, wie er so drauf war. Und das war eben nicht Naivität. Und er hatte die Geister ja gar nicht gerufen. Sie kamen über ihn und bekamen schnell eine Eigendynamik.
Aber so ist es ja oft, wenn man was Gutes hat und dann kommen ein Haufen Leute, die das irgendwie auch nutzen wollen, aber dann eben manchmal auch missbrauchen. Ne?
Aber den Spuk konnte er dann nicht mehr aufhalten. Wir kennen ja so Ableger wie das Touch for Health-Konzept von John Thee, einem früheren Wegbegleiter.
Oder auch die Ableger, die sich in Deutschland einfach nur Kinesiologie nennen oder sich spezialisieren als Edu-Kinesiologie oder auch Psychokinesiologie. Ne? Welche hatte Barrett auf seiner Liste, Claude?
Da wären Neural Organization Technique, Contact Reflex Analysis, Neuro-Emotional Technique, Nambudripad's Allergy Elimination Technique, Whole System Health Scan, Body Restoration Technique, Thought Field Therapy, Dawson Program mit Vibrational Kinesiology.
Das war eine bunte Mischung verschiedenster Praktiken. Die alle zu evaluieren, ist eigentlich unmöglich und war es auch für Barrett. Deshalb hat er sich darauf zurückgezogen, die jeweils behaupteten Wirkungsmechanismen auf ihre Plausibilität hin zu diskutieren. Und tatsächlich finden sich da wilde Vorstellungen.
Absolut. Frank bereitet das hier alles vor und als ich jetzt gelesen habe, was hier gleich kommt, da sträuben
sich
mir die Fingernägel und die Nackenhaare
auf. Rollen sich die Fingernägel, die Fußnägel hoch.
Zum Beispiel die Kontaktreflex-Analysis von Versendahl. Hier wird versprochen, mehr als 1000 verschiedene Krankheiten über 75 Reflexpunkte diagnostizieren zu können. Versendahl geht dabei davon aus, dass 80% aller Krankheiten auf Allergien zurückzuführen seien.
Ja, unglaublich. Davon hatte ich vorher auch nichts gehört. Oder der Whole System Health Scan, der Chiropraktoren Anderson and Wostel. Der versteht den Körper als eine Art IT-System.
Das finde ich gar nicht so schlecht.
Das ist nicht so
weit,
absurd,
ist nicht so weit von unserem weg, von unserem Verständnis irgendwie.
Plötzlich, es werden ja ständig Informationen verarbeitet. Und er will, wie in der Autowerkstatt, eine Fehlerauslese der Computerdatei machen. Der Knaller ist, er verspricht Diagnose und Behandlung in unter 5 Minuten.
Na, herzlichen Dank auch. Ja. Also, wenn jemand sowas verspricht, das kann ja nicht stimmen. Also dann lauf bloß schnell weg, denn eine ordentliche Diagnose und Behandlung braucht definitiv mehr als 5 Minuten.
Ja. Was ist das Muster aller dieser Praktiken? Sie alle basieren auf Behauptungen und legen keine Beweise vor. Wahrscheinlich kommt Barrett deshalb zu seinem Fazit Pseudowissenschaft.
Hat er dann damit recht? Ich denke, dazu sollten wir erstmal kurz den Begriff klären, Claude.
Der Begriff geht wesentlich auf den Wissenschaftsphilosophen Karl Popper zurück. Popper schlug als Abgrenzungskriterium zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft die Falsifizierbarkeit vor. Eine Aussage ist wissenschaftlich, wenn sie so formuliert ist, dass sie grundsätzlich durch Beobachtung oder Experiment widerlegt werden könnte. Pseudowissenschaft bezeichnet in diesem Sinne Systeme, die sich dieser Überprüfung prinzipiell entziehen. Nicht, weil sie noch nicht getestet wurden, sondern weil sie so konstruiert sind, dass kein Ergebnis sie widerlegen kann.
Also nicht wurde getestet und hat nicht funktioniert, sondern kann gar nicht getestet werden.
Genau, das ist ein wichtiger Unterschied. Eine widerlegte Hypothese ist ein normales und produktives Ergebnis wissenschaftlicher Arbeit. Das System hat funktioniert. Pseudowissenschaft im Popperschen Sinne ist etwas anderes. Ein System, das immun gegen Widerlegung ist.
Wobei mich bei diesem Urteil etwas beschäftigt. Barrett hat Studien ausgewertet. Studien, die einzelne Aspekte der AK untersucht haben. Das heißt, sie war testbar. Sie wurde getestet.
Und wenn etwas testbar ist und getestet wird, wie kann es dann Pseudowissenschaft sein?
Per Definition ist das eigentlich nicht möglich. Ne?
Ja, eben.
Aber Barrett könnte meinen, die AK wurde getestet und ist gescheitert.
Das vermute ich auch, dass er das so meint. Die Etikettierung als Pseudowissenschaft geht damit am Kern vorbei, ist im eigentlichen Wortsinn falsch, zumindest wenn wir sie im Popperschen Sinn verstehen. Aber wir wollen ja keine Wortklauerei betreiben. Also lass uns auf den Kern schauen. Was hat Barrett vorgelegt?
Er hat 4 verschiedene Studien aufgeführt. Das ist herzlich wenig und wirkt willkürlich. Ein systematisches Review ist das jedenfalls nicht. Eigentlich nicht mal ein narratives. Ein abschließendes Urteil ist auf einer solchen, wirklich dünnen Basis nicht gerechtfertigt.
Nein, das wäre als Fundament zu wenig. Und er hat 8 Ableger betrachtet, also alles Derivate, die einzelne Therapeuten auf der Basis des Muskeltests nach Goodhart in Eigenregie entwickelt und propagiert haben. Das ist aber nicht Goodharts AK. Das sind isolierte Praktiken. Wie aber lautet Barretts Fazit?
Sein abschließendes Urteil? Applied Kinesiology is a pseudo-scientific system of muscle testing and therapy.
Barrett fällt ein Pauschalurteil auf Basis völlig unzureichender Studienanalysen und von Praktiken, die mit Goodharts AK nichts zu tun haben. Außer dem Muskeltest. Goodhart musste also zusehen, was andere aus seinem Konzept gemacht haben.
Barretts vernichtendes Urteil ist einerseits unzulässig verallgemeinert, weil er bezieht es auf die komplette Applied Kinesiology und steht andererseits, was seine Substanz angeht, auf tönernen Füßen. Was wir brauchen, sind systematische Übersichtsarbeiten zur vorliegenden Beweislage. Dazu kommen wir dann auch gleich. Was mich aber schon umtreibt, ist die Frage, wie ist es möglich, dass sich aus der Eizelle der Goodhartschen AK so viele verschiedene Ableger entwickeln und auch offensichtlich sehr fragliche Praktiken, die sich dann verselbstständigen?
Schon eigentlich komisch, ne? Aber
ja, also mir fällt jetzt gerade kein anderes Feld ein im therapeutischen Kontext, wo das so ist. Aber lassen wir die Frage erst nochmal im Raum stehen, um weiterzukommen. Und zwar zu einem Schwergewicht der Kritikerszene.
Kapitel 2 Das Schwergewicht.
Es geht um Edzard Ernst. Sein Fazit kennen wir schon.
Applied Kinesiology is implausible, unproven.
Applied Kinesiology ist unplausibel, unbewiesen und dennoch unglaublich populär.
Warum hat die Stimme von Edzard Ernst so viel Gewicht?
Edzard Ernst ist emeritierter Professor für Komplementärmedizin an der University of Exeter. Er ist Arzt und hat selbst Homöopathie praktiziert, bevor er sich der systematischen wissenschaftlichen Evaluation von Alternativmedizin zuwandte. Er gilt heute als einer der produktivsten und bekanntesten Kritiker auf diesem Gebiet, mit über 1000 Publikationen und mehreren Büchern, darunter Trick or Treatment, gemeinsam mit Simon Singh.
Ich habe mal bei ResearchGate nachgeschaut. Claude hat stark untertrieben. Jetzt im Juni 26 finden sich sage und schreibe 2544 Publikationen von Ernst. Laura, wie viele wissenschaftliche Paper schaffen wir so im Jahr?
Naja, so 3. Dieses Jahr werden es wahrscheinlich ein paar mehr. Allerdings sind da auch ein paar Editorials dabei, also nicht Originalarbeiten. Ja. Ne?
Aber es gab auch schon Jahre mit weniger.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht, wenn wir mal 3 zugrunde legen, dann würden wir in nur schlappen 850 Jahren bei diesem Output sein.
Gar kein Problem.
Ja. Allerdings sind die wenigsten Publikationen Ernsts Originalarbeiten wie unseres, sondern Reviews und viel Öffentlichkeitsarbeit. Durch seine Kritik an der Homöopathie hat er viel Gegenwind bekommen, am Ende sogar vom damals noch Prinz Charles, was darin mündete, dass seine Abteilung an der Uni Exeter Mittel gestrichen wurden und er schließlich in den Ruhestand ging, aber weiter publizierte.
Als ehemaliger ärztlicher Homöopath ist Ernst also jemand, der von innen kommt. Und das macht natürlich seine Kritik besonders glaubwürdig.
Ja.
Und andererseits auch besonders scharf. Ne?
Ja, er formulierte seine Hauptkritik 2017, also seine Kritik an der AK, in einem Blogbeitrag. Der ist gar nicht so lang und frei zugänglich. Der Link, die Shownotes, ihr wisst schon.
2019 kam Alternative Medicine, a Critical Assessment of 150 Modalities. Und 2024 Bizarre Medical Ideas and the Strange Men Who Invented Them. Beide erschienen bei Springer.
Die aber im Wesentlichen auf dem Bloginhalt basieren. Nur wenig ergänzt, also da hat sich wenig geändert. Worauf also stützt sich Ernst? Schauen wir uns zuerst mal seinen ersten Aufschlag an, seinen Blogbeitrag auf seinem eigenen Blog, edzardernst.com aus 2017.
Der Beitrag ist ziemlich kurz, wie Frank schon gesagt hat. Ernst steigt ein mit Zitaten aus dem Beitrag eines Rabbis in der Five Town Jewish Times, einer jüdischen Wochenzeitschrift auf Long Island, direkt östlich von New York. Übrigens sehr hübsch dort.
Du warst
da? Ich war für Long Island, ja, 2003,
okay.
Tatsächlich 2003.
Mhm. Du machst mich neidisch.
Ich weiß, sorry. Unter der Überschrift Horror Stories of Applied Kinesiology beschreibt Rabbi Yair Hoffmann Praktiken, die einem buchstäblich die Schuhe ausziehen. Claude, kannst du uns Auszüge daraus vortragen?
Rabbi Hoffmann startet mit Aussagen, die, wenn wir dem folgen wollen, Patienten von AK-Praktikern gehört hatten. So zum Beispiel: I'm sorry, Mrs. Plony, but the muscle testing we performed on you indicates that you're compatible with your spouse. Es tut mir leid, Frau Plony, aber die Muskeltests, die wir bei Ihnen durchgeführt haben, zeigen, dass Ihre Kompatibilität mit Ihrem Ehepartner auf einer Skala von 1 bis 10 bei 1 liegt. Your son being around his father is bad for his energy levels. Wenn Ihr Sohn Zeit mit seinem Vater verbringt, wirkt sich das negativ auf sein Energieniveau aus. Sie sollten versuchen, dies auf ein Minimum zu beschränken. Your husband was born normal, but something happened to his energy levels on account of the vaccinations he received as a child. Ihr Mann wurde normal geboren, aber aufgrund der Impfungen, die er als Kind erhalten hat, hat sich etwas mit seinem Energieniveau verändert. Es ist nicht wirklich seine Schuld, aber er tut ihnen nicht gut.
Wow, das kann jetzt nicht wahr sein. Was soll man dazu sagen?
Ja, ist echt hanebüchen.
Ja.
Unfassbar. Wie geht Rabbi Hoffmann damit um?
Er sieht die Gemeinschaft seiner Communities bedroht und die Schuld bei der, wie er sagt, Alternativmedizin. The world of alternative medicine is not the innocuous and harmless pursuit that people may think it is. Die Welt der Alternativmedizin ist keineswegs das harmlose und unschädliche Unterfangen, für das sie manche halten. Oft wird sie von Anwendern auf bizarre Weise genutzt, um Kontrolle und Macht über andere Menschen auszuüben. Es ist kaum zu glauben, dass es Menschen gibt, die mittlerweile die meisten ihrer Lebensentscheidungen auf etwas stützen, das als Muskeltest bezeichnet wird. Und weiter unten: Like some Ouija board out of the 1970s, applied kinesiology is used to ask yes or no questions about issues ranging from what type.
Ähnlich wie bei einem Ouija-Brett aus den 1970er Jahren wird die angewandte Kinesiologie genutzt, um Ja- oder Nein-Fragen zu Themen zu stellen, die von der Wahl der richtigen Parnassa-Kurse über die Auswahl geeigneter Tora-Musikkassetten bis hin zur Frage reichen, ob der Besuch bei einem Therapeuten sinnvoll ist oder nicht.
Eieiei. Puh, das muss man erst mal sacken lassen.
Bei solchen Erfahrungen wird so langsam verständlich, wieso AK so viel Gegenwind bekommt.
Absolut.
Um es ganz klar zu sagen, das hier gehört zweifellos in die Kiste mit der Aufschrift Humbug.
Ja, die Kiste gibt's auf jeden Fall.
Absolut.
Das vertieft aber nochmal meine Frage von vorhin. Woher kommt gerade bei der AK die Neigung, solche Auswüchse zu entwickeln? Sie kann offensichtlich zu allem Möglichen missbraucht werden.
Können wir darauf später zurückkommen, weil ich würde ganz gerne nochmal zum Blog von Edzard Ernst kommen.
Okay.
Der Beitrag von Rabbi Hoffman war natürlich ein guter Aufhänger, aber Ernst ist ja Wissenschaftler. Er muss also ja noch wissenschaftliche Belege im Petto haben.
Ja, die kommen dann noch oder besser. Der kommt noch. Ernst zitiert den Beitrag von Rabbi Hoffman ausführlich und fügt dann nur noch wenig hinzu. So sein vernichtendes Urteil.
Also er hat auch nur eine Studie danach?
Ja.
Okay.
AK is one of the modalities that is exemplary. It is utterly implausible. AK ist eine der Behandlungsmethoden, die als Beispiel für Alternativmedizin dienen kann. Sie ist völlig unglaubwürdig und es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass sie wirkt.
Angesichts der Schilderungen von Rabbi Hoffman, aber auch der von Stephen Barrett aufgezählten Auswüchse, ist man emotional klar auf ihrer Seite, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut.
Aber was ist mit dem rationalen Teil? Zum Thema der Plausibilität haben wir in der letzten Folge schon viel gesagt. Wir haben mehrere Anwendungsfelder ausgewiesen, für die eine motorische Sensitivität sehr wohl plausibel ist.
Aber da wäre ja noch der Hinweis auf fehlende Evidenz der Wirksamkeit. Und hier stützt sich Ernst auf genau eine belastbare Publikation. Ein systematisches Review aus 2008. Es kommt von Sue Hall und Kollegen und war zu dieser Zeit wohl das einzige seiner Art.
Wenn diese Arbeit der einzige Kronzeuge Ernsts ist, dann sollten wir uns diese mal genauer ansehen. Claude, kannst du die Arbeit kurz zusammenfassen?
Hall und Kollegen haben 2008 in der Zeitschrift Forschende Komplementärmedizin eine systematische Übersicht zur Studienlage in der Applied und Specialized Kinesiology veröffentlicht. Die Autoren waren an der Universität Southampton angesiedelt, in einer Forschungseinheit, die sich explizit mit Komplementärmedizin befasst. Sie haben drei Fragen gestellt.
Erstens, ist die diagnostische Genauigkeit des Muskeltests belegt? Zweitens, gibt es Evidenz für die therapeutische Wirksamkeit? Und drittens, wie ist die methodische Qualität der vorhandenen Studien zu bewerten? In die Analyse wurden 22 Originalstudien eingeschlossen. Die methodische Qualität wurde mit etablierten Werkzeugen bewertet.
Das klingt erstmal nach sehr professionellem Herangehen,
muss man sagen. Ja.
Eine Schwierigkeit sehe ich, Sie haben die Applied Kinesiology und die Specialized Kinesiology untersucht. Was ist denn überhaupt die Specialized Kinesiology?
Ja, ich kannte den Begriff vorher auch nicht. Das muss ich auch erstmal recherchieren. Specialized Kinesiology, SK, ist ein Sammelbegriff für Ableger wie Touch for Health oder Edo-Kinesiologie, die den Muskeltest übernommen haben, aber das ursprüngliche System erheblich modifiziert haben.
Also quasi die Derivate, die wir vorhin schon genannt haben, die würden alle unter SK fallen.
Die versammeln sich alle offenbar dort und es gibt auch eine Gesellschaft für SK.
Okay.
Und dadurch wird es unübersichtlich. Viele Studien, die AK untersuchen wollen, beziehen sich tatsächlich auf Methoden aus dem SK-Bereich.
Dann haben Hall und Kollegen die ursprüngliche AK Goodharts und die Ableger in einen Topf geworfen. Damit kann man eigentlich nicht sagen, worauf das Ergebnis zutrifft, ne?
Also, ja, irgendwie auf alles zusammen.
Ja, also, das ist dann eine an sich hochwertige Studie, zumindest laut methodischem Vorgehen, mit allerdings unklarem Gegenstand.
Ja, das ist schon schade, ne?
Ja, aber wahrscheinlich gibt es gar nicht so viel zu rein AK.
Ja.
Aber gut, das haben wir auch schon angesprochen. Können wir dann später nochmal drauf zurückkommen. Ne? Was ist denn jetzt das Ergebnis des Reviews?
Die Autoren konnten letztlich nur Frage 3 beantworten. Die JADAD-Scores,
ein Maß für die Qualität klinischer Studien, lagen bei allen eingeschlossenen Arbeiten bei 0 von 5 möglichen Punkten. Die Qualität der Studien war also völlig unzureichend. Bezüglich der ersten beiden Fragestellungen lautet die Schlussfolgerung der Autoren wörtlich: Die Evidenz reicht nicht aus, um Aussagen zur diagnostischen Genauigkeit, zur Validität der Muskelreaktion oder zur klinischen Wirksamkeit der Kinesiologie zu machen.
Sie sagen also nicht, AK funktioniert nicht. Sie sagen, wir wissen es nicht.
Korrekt. Und Sie empfehlen als nächsten Schritt eine pragmatische Wirksamkeitsstudie.
Also genau das, was bisher offenbar niemand ernsthaft durchgeführt hat. Wie kommentiert Ernst das Ergebnis?
Er gibt das Ergebnis korrekt wieder, betont dann aber:
Firstly, the onus is on those who claim that AK works to prove their assumption. Secondly, erstens liegt die Beweislast bei denjenigen, die behaupten, dass AK wirkt, ihre Annahme zu belegen. Zweitens sind wir in einer verantwortungsvollen Gesundheitsversorgung verpflichtet, jene Behandlungsmethoden anzuwenden, für die positive Belege vorliegen, und jene zu vermeiden, für die keine positiven Belege vorliegen.
Das können wir im Grundsatz komplett unterschreiben.
Zweifellos. Aber jetzt könnten wir uns einen schlanken Fuß machen und sagen, na, da wäre aber in der etablierten Medizin auch noch eine Menge aufzuräumen. Machen wir aber nicht. Whataboutism hilft keinem weiter.
So kann man auch etwas nicht sagen und tut es doch.
Du hast mich wieder mal durchschaut, Laura. Aber wir sollten wirklich auf uns schauen. Klar ist, wir brauchen klinische Studien. Warum gab es bisher keine, die auch nur annähernd den geforderten Gütekriterien genügen?
Das kann ich dir sagen. Die Studien kommen weitestgehend von innen, also von Praktikern.
Ja, ja.
Kaum eine ernstzunehmende Uni hat bisher das Thema Applied Kinesiology experimentell angefasst, im klinischen Kontext. Und ein Medizinprofessor, der würde seinen Ruf riskieren, in seiner Fakultät und darüber hinaus.
Absolut.
Und dann kommt noch die traditionelle Rivalität zwischen Chiropraktoren als Urheber der AK und richtigen Medizinern hinzu. Da stehen sich zwei Lager gegenüber. Aber nur das eine verfügt über Forschungspower. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt dabei.
Ja, aber Hall und Kollegen empfehlen explizit pragmatische Wirksamkeitsstudien. Die Frage ist, warum gibt es die nach 17 Jahren immer noch nicht?
Das lässt sich strukturell erklären. Forschung in der Komplementärmedizin folgt einem Muster, das sich selbst verstärkt. Ohne institutionelle Förderung keine professionellen Studien. Ohne professionelle Studien schlechte methodische Qualität. Schlechte Qualität führt zu negativen Reviews. Negative Reviews verringern die Bereitschaft zur Förderung weiter.
Ein Kreislauf, aus dem man kaum herauskommt.
Scheinbar. Denn was das Review eigentlich gemessen hat, ist nicht die Qualität der Methode, sondern die Qualität der Forschungsinfrastruktur, die ihr zur Verfügung stand. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Wenn niemand die Infrastruktur bereitstellt, bleibt nur eins. Man versucht es auf eigene Faust.
Was Praktiker dann tun? Mit dem, was ihnen zur Verfügung steht? Amateurhaft, wie man das nennen könnte.
Oder eben anders gesagt, unter den gegebenen Umständen das Mögliche. Ganz ehrlich, so ein bisschen kennen wir das von unserer Uni-Tätigkeit auch.
Aber wie, gut, dass wir das, auch amateurhaft
nein, dass wir das Mögliche unter den finanziellen Umständen machen.
Ja, ja, aber versuchen. Hier ist ja schon der methodische Ansatz
ja,
halt
das stimmt.
Meist unzureichend.
Ja. Gut, aber bleiben wir noch mal kurz bei Ernst.
Ja. Aber vielleicht noch mal kurz zu Hall, weil das Wesen eines Reviews ist ja, eine Vorauswahl zu treffen, um die Studien, die eine hinreichende Qualität haben, einzuschließen und den Rest auszuschließen.
Stimmt.
Und dann finden die aber bei den Studien, die die eingeschlossen haben, eine 0 von 5. Also unzureichende Qualität. Das ist schon merkwürdig.
Letztlich müssten sie zum Schluss kommen, es gibt keine.
Also eigentlich
also hätten
sie das
Review nicht schreiben können.
Ja, die hätten eigentlich nach der Vorauswahl sagen können, wir haben nichts.
Na ich meine, immerhin gab es ja 22 Studien. Ne?
Ja, die haben sie eingeschlossen, aber die haben 0 von 5. Also war keine belastbare dabei. Ja. Und von daher eigentlich ein Widerspruch in sich.
Ja, können wir jetzt gut. Doch dann trotzdem mal
na gut,
zu
dann
Ernst
gehen wir noch mal zu Ernst.
Gut. Also sein neuestes Buch ist ja ziemlich frisch von 24, also 2024. Das Bizarre Medical Ideas and the Strange Man Who Invented Them.
Ey, du machst das echt gut.
Mit dem Englischen?
Ich könnte es nicht so.
Irritiere mich bitte nicht. Also auf den 20 oder circa 240 Auf den ca. 240 Seiten seziert er die unterschiedlichsten alternativmedizinischen Ansätzen und betrachtet kurz auch deren Urheber. Von Eduard Bach über Sebastian Kneipps, Samuel Hahnemann, David Palmer bis hin zu Joseph Pilates. George Goodhart ist natürlich auch dabei. Insgesamt landen so 58 Figuren in seiner Sammlung. Und sie alle bekommen das Etikett Strange Men. Seltsame Männer also. Überraschend, dass es alles Männer sind, ne?
Ja, tatsächlich sind alles Männer, die er da aufgeführt hat.
Ist vielleicht auch noch in der Zeit.
Mir würde noch die eine oder andere Frau einfallen, aber es sind vorwiegend Männer. Ja, also solche Etiketten haften gut, stigmatisieren Person und Werk. Und Ernst hat gleich noch ein Bewertungsschema, seinen Humbug-Score.
Also als du mir das erste Mal gesagt hast, dachte ich, du hast dir das jetzt ausgedacht? Also sein was?
Ja, sein Humbug-Score, also eine Punkteskala, selbst entwickelt, 12 Kategorien, jede mit bis zu 2 Punkten, um die Humbug-Belastung einer Praktik zu bewerten. Applied Kinesiology kommt auf immerhin 20 von 24 möglichen Punkten.
Das klingt nach extremer Humbug-Belastung.
Ja,
und die Kategorien, wie sehen die aus?
Ich lese die Kategorien vor. Absurdity of the concept. Vital force. Intuition. Anti-establishment. Rejection of evidence.
Absurdität des Konzepts.
Vitalismusbezug. Intuition. Systemkritik. Ablehnung von Beweisen. Guru-Kult. Verschwörungsdenken. Ausufernde Übertreibung. Unfehlbarkeit des Konzepts, Unfähigkeit, Beweise vorzulegen, Kommerzialisierung, Vermächtnis.
Guru, Cult, Conspiracy, das sind wissenschaftliche Bewertungskriterien?
Nein, das sind rhetorische Kategorien. Jede davon ist so formuliert, dass ein Schulmediziner sie bei jeder Außenseitermethode ankreuzen kann.
Und Ernst bewertet jedes dieser 58 Konzepte nach ihrem Humbug-Wert? Wie könnte man diese Messgröße bezeichnen?
Ja, er bewertet alle 58 basierend auf seiner subjektiven Wertung in den 12 Kategorien. Das Etikett und der Humbug-Wert nennen wir in spaßeshalber Humbugizität.
Humbugizität, ey, das ist so bescheuert. Aber gefällt mir natürlich.
Ja, klingt ein bisschen physikalisch. Also der Humbugizitätswert ist ja nicht im wissenschaftlichen Sinne ernst zu nehmen. Sie sind eher ein weltanschauliches Schema im Rahmen einer durchaus legitimen Meinungsäußerung Ernsts.
Das macht er also 58 Mal und es sind 58 Urteile. Urteile müssen ja auf Sachkenntnis ruhen. Fehlt diese, sind es eben nur Vorurteile. Wie also ist 2024 die Kenntnisbasis Ernsts zu Goodhart und seiner Applied Kinesiology? Seit seinem Blogbeitrag waren ja 7 Jahre vergangen, ne? Von 2017
bis 24.
Danke, dass du mir beim Rechnen hilfst. Und genau seit dieser Zeit kam ja eigentlich auch unsere Studie, ne? Also hat er die denn mit einbezogen? Claude, worauf stützt sich Ernsts AK-Bewertung 2024?
Ernst zitiert zur AK genau 4 Quellen. Zum einen das schon bekannte Review von Sue Hall et al. Aus 2008, bereits vorhin besprochen. Dann ein Verbraucherschutzbuch von G. Magne aus 1995, das allerdings Chiropractic zum Thema hat, aus der Opferperspektive, kein wissenschaftlicher Artikel. Magners Fazit, all of it is absurd. Dann ein narratives Review von Cuthbert und Goodhart aus 2007. Dazu Ernst?
Less than reliable.
Und schließlich ein sehr fachspezifisches Review von Mellis and DiGiosia aus 2022. Sie suchten wissenschaftliche Papers und fanden eine Studie zu AK und CMD und eine zur Testung von Dentalmaterial. Dazu kamen einige Studien, die einen Einfluss der Okklusion auf die isometrische Kraft fanden. Sie kamen zu dem Schluss, dass auf dieser Basis der Nutzen der AK in der Zahnmedizin nicht belegt werden kann. Insgesamt also 4 Quellen. Das ist die vollständige wissenschaftliche Basis des Urteils von Ernst zur AK. Eure Forschung? Nicht vorhanden.
Also eigentlich der Stand von 2017. Wir kommen nicht vor. Neu war nur der zahnärztliche Beitrag, der wohl einen motorischen Effekt bei Störungen der Okklusion fand, ansonsten mangels Masse kein Urteil zuließ.
Aber sie hatten ja noch das Review des Begründers Goodharts selbst, zusammen mit Scott C. Cuthbert.
Ernsts Fazit haben wir ja gehört.
Less than reliable.
Das Review war auch ein gefundenes Fressen für unsere Science Cops, die ihr ja schon kennt aus Folge 3, die sich in ihrer Folge Die Akte Kinesiologie über den Ansatz des Reviews köstlich amüsierten. Und das völlig verständlich. Cuthbert und Goodhart hatten kurzerhand nur die Studien selektiert, bei denen das gewünschte Ergebnis rauskam.
Das geht natürlich gar nicht.
Die mit negativem Ausgang wurden ignoriert.
Das ist natürlich komplett unzulässig und unterstreicht einmal mehr, dass hier Praktiker versuchen, Wissenschaft zu betreiben.
Ja.
Das haben wir eben schon kommentiert und auch eingeordnet.
Ja. Okay, machen wir mal einen Strich unter das ganze Thema Ernst. Wir finden zwei Dinge. Erstens, erneut merkwürdige und meist mehr als fragwürdige Praktiken, die zum Teil sogar soziale Gemeinschaften belasten.
Das Einzige, was sie mit AK zu tun haben, ist, dass sie den Muskeltest nach Goodhart verwenden.
Ja.
Aber von ihm selbst, seinen Kollegen oder auch vom ICAK werden sie nicht gestützt.
Explizit
ne?
nicht.
Ja, sind Ableger.
Ja. Und zweitens, kaum valide Forschung. Sie liefert keine Belege für die Wirksamkeit der AK, aber auch keine dagegen. Es ist schlicht zu wenig. Das hat systemische, strukturelle Ursachen. AK-Forschung wird einfach nicht gefördert.
Wie sollen dann ordentliche Studien entstehen?
Eben. Na?
Also das Erste, die Praktiken, das hat nichts mit der AK zu tun, die wir meinen. Und das Zweite, die Forschung, ist für ein Urteil unzureichend. Und dennoch gibt es das glasklare Urteil von Ernst als
utterly implausible.
Zum Abschluss dazu noch ein Eindruck meinerseits. Also nichts wissenschaftlich Belastbares, nur Meinung. Die Lebensleistung Ernsts ist ohne Zweifel enorm. Ich sag nur 850 Jahre. Das ist schon beeindruckend. Sein Weg vom Arzt für Naturheilkunde bis zum erbitterten Kritiker. Viel Gegenwind durch die Verfechter der Alternativmedizin, dann der Konflikt mit dem britischen Königshaus und schließlich der Verlust seines Instituts. Er muss 2012 in den Ruhestand. Vor diesem Hintergrund kann man nachvollziehen, was das mit einem macht. Dann 2019 sein Buch Alternative Medicine, A Critical Assessment of 150 Modalities, also die Auseinandersetzung mit 150 verschiedenen Praktiken. Und 2024 sein Buch über 58, wie er es nennt, medizinische Ideen und deren merkwürdige Begründer. Das sieht schon sehr nach einer Generalabrechnung aus. Ich kann nicht umhin, hinter seinen teilweise brillanten Formulierungen auch einen gewissen missionarischen Eifer zu ahnen. Etwas, was sich Wissenschaftler besser nicht leisten sollten. Aber wer kann schon auf seine Haut? Und ehrlich, wir brennen ja auch für das Thema AK und müssen uns schon auch zwingen, objektiv zu sein. Das ist nicht immer einfach. Dann schließen wir das Kapitel erstmal ab. Kommen wir zum nächsten Kritiker. Und jetzt wird's richtig heftig.
Kapitel 3: Illusions and Psychology.
Der nächste Kritiker ist Paul Ingram. Auch ihn kennen wir schon von unserem Trailer The Clash.
Based on well-documented illusions.
Basierend auf gut dokumentierten Illusionen und Psychologie.
Bei Ingraham gibt es einige Parallelen zu Ernst. Als ehemaliger Registered Massage Therapist aus Vancouver kam er selbst aus der Alternativmedizin und wurde zum Kritiker, zum Abtrünnigen, wie die Gruppe von Science-Based Medicine sagt.
Science-Based Medicine, das ist ein skeptischer Medizinblog der New England Skeptical Society. Ingraham gab 2009 seine Therapeutentätigkeit auf, frustriert vom pseudowissenschaftlichen Ballast in der Massagetherapie, wie der Blog schreibt. Ingraham war dann bis 2016 Assistant Editor bei Science-Based Medicine. Obwohl ohne wissenschaftlichen Hintergrund, versteht er sich seit 2010 als Science Writer, also eine Art populärwissenschaftlicher Journalist. Seine Argumentation zur AK kommt dann auch weniger von der wissenschaftlichen Seite.
Ingrahams zentrale Publikation zu AK ist ein Blogbeitrag bei painscience.com. Es ist ja immer die Frage, wie Wie stark ist das eine Publikation, wenn es ein Blogbeitrag ist? Ne? Aber gut, ist es veröffentlicht.
Wird offenbar auch bei ResearchGate gelistet.
Der Titel Applied Kinesiology is Bunk. Also Applied Kinesiology ist Quatsch. Und jetzt festhalten.
Hier ein paar Kostproben von Ingrahams Einschätzung der Applied Kinesiology.
Applied Kinesiology is a bogus method.
Applied Kinesiology ist eine betrügerische Methode der Diagnose und Verordnung.
It is denounced as an absurd and dishonest parlor trick by anyone else who knows anything about it.
Es wird von jedem, der sich damit auskennt, als absurder und verlogener Salonzauber verurteilt. Und die meisten Skeptiker betrachten AK als eine der dreistesten Formen von Quacksalberei.
It is not directly harmful.
Es ist nicht direkt schädlich, aber eine kostspielige Ablenkung von echter medizinischer Versorgung.
Auch Ingraham geht in seiner Argumentation von Muscle Strength aus. Zum Vorgehen in der AK schreibt er:
The classic method of AK testing strength is to push down on the patient's outstretched arm. A strong arm means the body says yes or that's fine.
Die klassische Methode der AK-Krafttestung besteht darin, auf den ausgestreckten Arm des Patienten zu drücken. Ein starker Arm bedeutet, der Körper sagt ja oder das ist in Ordnung, während ein schwacher Arm nein oder das ist schlecht bedeutet. Das ist etwa so wissenschaftlich wie ein Ouija-Brett.
Schon wieder dieses Ouija-Board oder Ouija. Es kam vorhin schon mal bei Rabbi Hoffman.
Ja, was für ein Board? Was ist das? Nie gehört.
Ich habe es auch noch nie gehört. Wobei, wenn man es dann beschreibt, erkenne ich es schon. Also für die meisten, die es nicht kennen, so wie wir beide letztlich, ein Ouija-Brett ist ein Gesellschaftsspiel aus dem 19. Jahrhundert. Ein Brett mit Buchstaben, auf dem Teilnehmer gemeinsam einen Zeiger bewegen, der angeblich Botschaften von Geistern übermittelt.
So ein Ja-Nein-Antwortgeber vielleicht. Genau. Und so wird ja da die AK wohl auch aufgefasst. Ja. Aber zurück zu Ingraham. Er erklärt dann die Theorie der AK, Theorie in Anführungsstriche gesetzt. Die Therapeuten würden von einer angeborenen Weisheit des Körpers ausgehen, einer Art Aura oder Energiefeldern. Tatsächlich vertritt Palmer, der Begründer der Chiropraktik, die Vorstellung einer innate intelligence, also einer inneren Intelligenz. Bei Goodhart und in den Kursen von Hans Böhnke ist mir dergleichen aber nie begegnet.
Mit dem, was dann kommt, zieht sich Ingraham selbst den Boden unter den Füßen weg. Was sagt er, Claude?
Ingraham schreibt:
There's almost no real AK research. No real scientist would bother with it or get funding for
it. Es gibt so gut wie keine echte AK-Forschung. Kein echter Wissenschaftler würde sich damit befassen oder dafür Förderung bekommen. Es wäre, als würde man den nigerianischen E-Mail-Betrug oder eine Penisvergrößerungspille daraufhin untersuchen, ob sie wirklich funktionieren.
Ingraham argumentiert, dass keine ernstzunehmende Forschung existiert und begründet das damit, dass kein seriöser Wissenschaftler das Thema für untersuchenswert hält und es auch kein Geld dafür gibt.
Also, ich untersuche etwas nicht, weil es ja sowieso nicht sein kann. Das ist ein erkenntnistheoretischer Kardinalfehler.
Allerdings.
Er setzt das Ergebnis vor die Untersuchung. Das ist kein wissenschaftliches Urteil, sondern ein Glaubensurteil. Wissenschaft funktioniert genau umgekehrt. Ich weiß es nicht, deshalb forsche ich.
Karl Popper würde sagen, eine These, die per Definition nicht untersucht werden muss, weil sie ja ohnehin falsch ist, ist nicht wissenschaftlich, sie ist dogmatisch. Dass etwas nicht plausibel erscheint, ist ja kein Nachweis der Unwirksamkeit. Urteilen können wir doch erst, wenn wir untersucht haben.
Ingraham wirft der AK Unwissenschaftlichkeit vor und bedient sich dabei selbst einer unwissenschaftlichen Haltung.
Aber abschließend stellt Ingraham eine, wie ich finde, wegweisende Frage. Warum wirkt AK so überzeugend? Er erinnert sich an eigene Erfahrungen damit in seiner Jugend und wie begeistert er davon war. Sodann tritt er den Beweis an, dass alles auf Suggestion und Illusion beruhe. Er verweist auf Videos, in denen Untersucher ihre Probanden ziemlich plump durch Suggestion hinters Licht führen. Ein Keramikamulett wirkt Wunder und, oh Wunder, man kann es für nur $420 erwerben. Im Video sieht man hanebüchene Tests des Untersuchers. Natürlich passt dann das Testergebnis.
Wieder das gleiche Muster. Eine unseriöse Praktik wird völlig zu Recht entlarvt. Das Urteil trifft aber dann die AK Goodharts in toto. Also diese Erwartung an den Test, was für mich suggestives Testen ist, das ist uns schon so oft begegnet. Ich erinnere mich an einen Teilnehmer auf einer Jahreskonferenz der DAEGAG, also der Deutschen Ärztegesellschaft für AK, in Münster. Und da kam ein Arzt zu mir, der war Teilnehmer dort, und der meinte, komm, ich zeig dir, du hast einen Mangel an Vitamin B. Ich war skeptisch, aber ehrlich gesagt auch etwas überrumpelt. Ich war damals noch ziemlich neu in dem Ganzen.
Ja, und ich erinnere mich, Und dann hast du dich aber mal drauf eingelassen.
Ja, und mitten auf dem Gang nimmt er meinen Arm hoch, sagt, halt mal fest. Der war dann instabil in dem Moment und dann sagt er, nimm mal hier die Kapsel, das war irgendein Vitamin B, also war gelb, deswegen, ich weiß ja nicht mal, ob es wirklich Vitamin B war, ne? Aber gibt er mir in die Hand und dann testet er mich nochmal und dabei war ich dann stabil. Was mir sofort aufgefallen ist, und das war dann wahrscheinlich schon meine wissenschaftliche Sicht drauf, die Art und Weise, wie er die Kraft appliziert hat, die war total unterschiedlich. Das, ne? Also das eine Mal geht er gnadenlos durch, beim anderen tut er so, als ob er ganz stark drückt und drückt aber kaum in die Richtung. Also es war ganz komisch.
Und da denke ich doch in den meisten Fällen, dass es nicht bewusst manipuliert ist, sondern die Überzeugung des Testers.
Das kann gut sein. Mich würde es nicht wundern, dass dann in dieser Überzeugung des Tests auch die Kraftanstiege unterschiedlich sind. Ja. Oder die Art, den Kraftanstieg zu applizieren.
Also müsste man diese Testungen auch mal messen. Genau. Dann wüssten wir es.
Ja.
Okay, aber ich habe auch was. Ich war in den 90ern auf einem AK-Seminar, da war ich so in den ganz frühen Anfängen. Das war sogar ein Sportmedizinseminar. Alles Ärzte und Ärztinnen. Es wurde demonstriert, wie man die Wirksamkeit eines Medikaments testen kann. Der Name des Präparats wurde auf einen Zettel geschrieben und der Zettel auf den Bauch des Probanden gelegt. Dann wurde ein Muskel getestet.
Boah, das finde ich so schwierig.
Ich war da damals auch schon verblüfft, was da so alles gehen soll. Dann wurde aber nochmal gemessen, wie lange das einzunehmen ist. Also der Untersucher sagte dann jeweils eine Woche, testete 2 Wochen, 3 Wochen, bis die Muskelreaktion da war. Damit hatte man die Verschreibung. Und dann gab es noch was Besseres unter der Überschrift, ist vielleicht mein Teppich störend, weil da Milben drin sind oder irgendwelche Lösungsmittel ausdünsten. Und da genügt es jetzt, sich vorzustellen, dass man ein Stück von diesem Teppich imaginär auf dem Bauch des Probanden liegen hat. Also das war schon ziemlich weird. Die meisten Teilnehmer schienen aber beeindruckt von dieser Art zu untersuchen. Und man hat ja dann auch ein schnelles, eindeutiges Ergebnis.
Aber sowas kann nur Suggestion sein und von Erwartung auch des Testers. Na, auch der Tester, der weiß ja dann, was auf dem Zettel steht. Also ich finde das unglaublich irritierend, diese Zetteltestung.
Also, einen habe ich noch. Auch in den frühen 90ern war ich bei einer Berliner Zahnärztin. Ich hatte ja mein DDR-Gebiss voller Amalgam und das war das Gute, sie befreite mich davon. Aber sie zeigte mir auch, wie sehr mich meine Armbanduhr stört. Ich sollte 2 Finger auf die Uhr an meinem Handgelenk legen. Das tat ich und unvermittelt wuchtete sie sich mit Werf gegen meinen Oberschenkel. Ich hatte keine Chance, mein Bein gab nach und sie war zufrieden.
Naja, also sehr schwierig. Ihr seht, wir waren früh und zu Genüge mit merkwürdigen, suggestiven Techniken konfrontiert.
Ja.
Und ich denke, dass Ingraham den Schlüssel benannt hat. Ja. Mit dem Muskeltest kann man Patienten beeindrucken. Sie erleben unmittelbar und am eigenen Leib eine Reaktion der Muskeln. Das ist verblüffend und überzeugend und das lädt leider auch zum Missbrauch ein.
Ja, das scheint ein ideales Werkzeug zu sein, Menschen Dinge zu suggerieren, also sie zu beeinflussen. Aber da gibt es ja auch sinnvolle Nutzungen dieses Konzepts. Nehmen wir mal die Hypnose. Man könnte natürlich auch Hypnose missbrauchen, wenn man einen dafür empfänglichen Patienten hat. Verantwortungsbewusste Psychotherapeuten werden das niemals tun. Es gehört zum Ehrenkodex der Hypnosegesellschaften, wie zum Beispiel der Erikson-Gesellschaft. Genauso muss sich jeder AK-Therapeut dessen bewusst sein und suggestives Handeln oder emotionale Trigger strikt meiden.
Das Fazit.
sieht so aus, als würde Michael langsam genug haben und Schluss machen wollen.
Hat jetzt hier einfach den Sound eingespielt und das Fazit gesagt. Unverschämt.
Ja,
Spaß beiseite. Also ist es Zeit für ein kurzes Fazit.
Punkt 1. Das gemeinsame Muster.
Alle drei Kritiker eröffnen mit dem gleichen Bild. Bizarren Praktiken, teils psychisch und sozial destruktiv. Wir sind komplett bei den Kritikern, wenn sie das anprangern. Aber was da in vielerlei Gestalt auftaucht, ist Missbrauch des Muskeltests. Diese Auswüchse sind nicht die AK Guttards. Er hat diese Praktiken nie intendiert, nie gelehrt und nie gedeckt.
Punkt 2. Die Derivate und Ingrahams unfreiwillige Antwort.
Die Frage drängt sich auf, wieso entwickeln sich so viele unseriöse Ableger? Ingraham liefert die Erklärung selbst, ohne es zu merken. Der Test wirkt, er ist unmittelbar, körperlich erlebbar, verblüffend. Genau das macht ihn zum idealen Werkzeug für Missbrauch, ob bewusst oder unbewusst. Aber ein Hammer ist auch kein schlechtes Werkzeug, weil man jemanden damit erschlagen kann.
Punkt 3. Das Review von Hall und Kollegen. Und was es wirklich sagt.
Das einzige systematische Review, auf das sich alle drei stützen, sagt nicht, AK funktioniert nicht. Es sagt, wir wissen es nicht und empfiehlt weitere Forschung. Daraus ein vernichtendes Urteil zu destillieren, ist keine Wissenschaft. Das ist Interpretation im Dienst einer vorgefassten Meinung.
Punkt 4. Der Forschungszirkel.
Ein Teufelskreis. Keine Förderung. Schlechte Studien. Negative Reviews. Keine Förderung. Das ist kein Versagen der Methode. Das ist ein geschlossenes System, das Erkenntnis verhindert.
Punkt 5. Der härteste.
Das Fehlen von Forschung ist das Hauptargument der Kritiker. Aber dieses Fehlen haben sie mitproduziert. Durch öffentliche Ächtung, durch institutionellen Druck, durch den Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit gegenüber jedem, der es wagen würde zu forschen. Sie beklagen den Brand und haben das Streichholz in der Hand.
Zeit also für klinische Forschung. Unbelastet, ohne Vorbehalte, ohne Ideologie.
Einige tragfähige Pflöcke haben wir schon. Das Konzept der adaptiven Kraft, das Messverfahren, die Auswertealgorithmen, die Studien. Über 20 akzeptierte internationale Publikationen.
Und hier ist aus meiner Sicht ganz wichtig, wir müssen ja erstmal die Basis nachweisen oder zumindest quantifizieren, objektivieren, bevor man überhaupt klinische Studien machen kann.
Das ist der Test oder
genau,
was
ich meine,
meinst du?
Ich meine jetzt den Muskeltest.
Ja.
Und erstmal muss der reliabel sein oder angewendet werden, bevor man jetzt klinische Studien machen
oder
kann.
Oder halt objektiviert.
Objektiviert. Auf jeden Fall können wir auf diesem Fundament schon aufbauen.
Auf jeden Fall.
Vorstudien zu Muskelstabilität nach OP des vorderen Kreuzbandes, auch bei Fußballern mit Beschwerden und bei juveniler Skoliose laufen, in Kooperation mit Kliniken. Klinische Studien, auch zu Therapieansätzen, sind das Ziel.
Also wichtig, dass die Kliniken jetzt mit dabei sind und wir dort die Basis im System haben, um endlich klinische Studien zu machen.
Ja, es wurde jetzt gerade erst kürzlich wieder was abgelehnt, wo wir eine kleine Pilotstudie machen wollten zu Therapieverfahren bei Fußballern.
Ja, vom DFB.
Nee, UEFA, aber ich weiß gar nicht,
ob von der UEFA.
Das sollten wir nicht sagen.
Nicht.
Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist nicht klug, das zu sagen, oder? Dass es von der UEFA kommt. Jedenfalls, der Ablehnungsgrund ist, es ist eine Pilotstudie und wird keinen Nutzen für Fußballer haben.
War die Einschätzung.
Also so ähnlich, ich überspitze jetzt gerade das Urteil etwas.
Ja, ne? Also dabei ist der Jammer groß mit den vielen vorderen Kreuzbandrupturen, gerade im Frauenfußball.
Aber auch wieder hier, es kommt von jemandem, der nicht in der Community drin ist, mit einem neuen Ansatz und das wird dann einfach nicht finanziert.
Ja.
Ne? Aber gut, genug jetzt, Zeit abzuschließen.
Yes, machen wir einen Strich drunter. Aber bevor wir ganz abschließen, wir sollten das Thema nicht endlos ausweiten, aber da sind schon noch Punkte offen, die wir später doch unbedingt noch bringen müssen.
Absolut. Also ihr merkt schon, wir schließen jetzt hier gerade diese Folge ab,
ja.
Obwohl wir noch lange nicht alle Kritik.
Eigentlich Kritiken, haben wir erst die Hälfte.
Na, also aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige ist die von den Science Cops vom WDR mit ihrer vernichtenden Folge zur Kinesiologie mit dem Titel Wenn Alternativmedizin tödlich endet. Das können wir so nicht stehen lassen.
Nee, die können wir nicht unkommentiert lassen. Und das sind noch Kritiken zu Guttards Lehre selbst, wie zum Beispiel die postulierten Organ-Muskel-Beziehungen. Gibt es die wirklich oder ist das Unsinn?
Also diese Kritik kam ja auch von den Science Cops, ne? Also Oder auch,
ja, auch anderweitig. Okay. Ne? Also das ist schon auf jeden Fall ein Punkt, den man hinterfragen kann.
Und wir müssen uns noch eingehender mit den dominierenden Themen der AK-Studien befassen. Da stechen zwei Themen heraus. Die oft untersuchte Inter-Rater-Reliabilität mit ziemlich ernüchternden Ergebnissen und der andere Hit, die Substanztestung über die Haut.
Und schließlich sollten wir uns auch noch mal mit den vereinfachten Formen der AK befassen, wie Touch for Health oder mit der in Deutschland weit verbreiteten Kinesiologie. Diese Punkte kommen noch, versprochen, aber wir verschieben sie auf später. Wir haben euch mit jetzt 4 theorielastigen Folgen einiges zugemutet. Um mehr Abwechslung in den Podcast zu bekommen, wirbeln wir die ursprüngliche Planung durcheinander. Als nächstes soll es endlich um Praxis gehen.
Wir haben eine Reihe spannender Anwendungsthemen in der Planung. Los geht's erstmal in Folge 5 mit orthopädischen Beschwerden. Im Mittelpunkt steht der frühzeitige Gelenkverschleiß, die zu frühe Arthrose. Wir werden althergebrachte Paradigmen in Frage stellen, wie zum Beispiel, ist es wirklich das Alter? Ist es wirklich Überlastung? Die adaptive Kraft liefert uns völlig neue Denkansätze, nicht nur für das Verständnis von Arthrosen, sondern etlicher anderer orthopädischer Beschwerden. Danke, dass ihr wieder reingehört habt, sagen Frank Bittmann
und Laura Schäfer. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Thema. Wir haben ja Ersatzteile.
Ist Arthrose Schicksal?
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Mehr über unser spannendes Thema und die Links dazu findet ihr in den Shownotes und auf der Website unserer Akademie unter www.bvfg-potsdam.de. Dort findet ihr auch unsere Kurse. Abonniert den Podcast auf eurer Lieblingsplattform und wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns eine Bewertung. Das hilft uns enorm. Bis zur nächsten Folge.
Neue Folgen gibt's an jedem ersten Montag des Monats. Oder abonniert uns einfach überall, wo es Podcasts gibt.